StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke herzlich willkommen.
Zur Ausbildungszeit, da waren es auch schon mal 70, 80 Stunden in der Woche, denke ich. Wenn ich nicht dieses klare Ziel immer vor Augen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Biss, das durchzuziehen.
Ohne Fleiß kein Preis, sagt ein altes deutsches Sprichwort. Doch was der Kölner Tom Pütz da leistet, ist auch für deutsche Verhältnisse ziemlich ungewöhnlich. Er absolviert nämlich das erste triale Studium Handwerksmanagement in Deutschland. Mehr dazu gleich hier. Ums Handwerk, nämlich um das des Bäckers, geht's diesmal in unserer Ausbildungsreihe. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit an der Uni und wir stellen ein internationales Projekt vor, das Berufsanfänger und sogenannte Senior-Experten zusammenbringt. Denn die Idee, Azubis, Studenten und Jungunternehmer von pensionierten Fachkräften coachen zu lassen, ist beliebt wie nie zuvor.
StudiDW Schwerpunkt.
Schon seit über 30 Jahren gibt es in Bonn den Senior-Experten-Service. Er vermittelt deutsche Fach- und Führungskräfte, die in Rente sind, als ehrenamtliche Experten ins Ausland und innerhalb Deutschlands. Rund 13.000 Fachleute hat die Organisation in ihrer Datei. Und einer von ihnen ist Götz Krüger aus München. Der Maschinenbauingenieur unterstützt deutsche Auszubildende als Mentor. Wie das funktioniert, hat sich Renate Heilmeier für uns angesehen.
Eine Malerwerkstatt in München. Eigentlich ist schon Feierabend, doch zwischen Regalen mit Malerutensilien und Farbkübeln, Leitern und an die Wand gemalten Mustern hat der Auszubildende noch einen Termin mit seinem Mentor.
Ja, hallo, ich bin der Patrick, bin 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung als Maler und Lackierer.
Tesse Götz Krüger, bin 74 Jahre alt. Fühlt sich auch ein bisschen an seine Alter als Zeit erinnert, wo man auch selber mal damals Lehrling gewesen ist und in der gleichen Situation war wie der Patrick und man manchmal auch froh gewesen wäre, wenn ein älterer, erfahrener einem hilfreich mal zur Seite gestanden hätte mit irgendwelchen Fragen, die man hätte im Elternhaus gar nicht irgendwo besprechen konnte. Und als Externer ist man, glaube ich, sieht man es von außen ein bisschen, die Situation. Eigentlich die Probleme sind heute genauso, wie wir sie früher auch gehabt haben.
Nur, dass es da noch keine Programme gab, die ältere Fachleute und Lehrlinge zusammenbrachten, wenn während der Ausbildung nicht alles glatt lief. Laut Statistik bricht jeder fünfte Auszubildende seine Ausbildung ab. Das kann nicht nur für die eigene Zukunft ein Hindernis werden, sondern ist auch für die Lehrbetriebe mehr als unangenehm. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt es die Initiative VERA, die verhindern möchte, dass Ausbildungsverhältnisse von den Azubis abgebrochen werden. Sie bringt Fachleute wie Götz Krüger vom Senioren-Experten-Service und Lehrlinge zusammen.
Da versucht natürlich ein Mentor, der die Erfahrung hat, so wie ich, dahinterher zu fragen, warum, was ist los und versucht dann irgendwo mit Gesprächen in irgendeiner Form dann doch diesen jungen Mann oder dieses junge Mädchen bei der Stange zu halten, dass er die Ausbildung beenden.
Götz Krüger arbeitet schon seit ein paar Jahren für den Senioren-Experten-Service, der rund 10.000 pensionierte Fachleute in seiner Datei führt. Er hat eine Ausbildung als Schlosser gemacht, bevor er Maschinenbau studierte und später im Vertrieb arbeitete. Mit Patrick trifft er sich regelmäßig nach Feierabend in der Malerwerkstatt, um den Stoff aus der Berufsschule durchzugehen. Denn da hapert es noch bei dem Azubi.
Ja, also im Praktischen habe ich mir nicht schwer getan. Da war ich dann sehr zielstrebig und lernfähig, also es hat sich dann schön aufgebaut. Aber im theoretischen Teil halt, in der Schule kommt was anderes vor als wie früher. Es geht halt eher um den Beruf und manche Sachen sind dir halt einfach fremd.
Schwerpunktmäßig haben wir, weil es in der Berufsschule bei Ihnen Defizite gab im Fachrechnen, dort sind Lehrer ausgefallen und auf das haben wir uns konzentriert.
Die Senioren mit ihrer langjährigen Berufserfahrung können junge Menschen beim Berufseinstieg in vielerlei Hinsicht unterstützen. Der Senior-Experte ist eine neutrale Instanz von außen, der die Lage objektiv beurteilen kann. Er kann Fachkenntnisse und Lebenserfahrung weitergeben. Und die Jugendlichen nehmen jemanden ernst, der im Leben schon einiges gemacht und erreicht hat. Kein Wunder, dass Programme wie VERA mittlerweile immer beliebter werden in Deutschland. Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings nicht.
Ich hatte aber vorher zwei Einsätze. Es waren auch Azubis, auch auf dem Gebiet Oberflächentechnik. Der hat geschmissen bei seinem Lehrherrn, hatte private Schwierigkeiten zu Hause, da konnte ich nichts dazu.
Dass nicht immer alles nach Plan laufen muss, hat Götz Krüger auch bei sich selbst erfahren. Eigentlich wollte er als Senior-Experte ins Ausland gehen, um dort sein Wissen zu vermitteln und Neues kennenzulernen. Weil aber nur 30% der Senior-Experten für einen passenden Einsatz im Ausland vermittelt werden können, hat er Patrick und einen weiteren Azubi in seiner Heimatstadt München betreut. Nur 10 Fahrradminuten von seiner Wohnung entfernt. Eine Aufgabe, die ihm auch viel Spaß gemacht hat.
Also erstens mal war es sehr schön für mich, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Da waren wir alle auf einer gleichen Wellenlänge.
Und die hat wohl dafür gesorgt, dass Patrick seine Lehre inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat und sich jetzt zum Gesellen ausbilden lässt. Die Initiative Vera, die wir gerade vorgestellt haben, ist nur ein Projekt, das der Senior-Experten-Service in Bonn anbietet. Der Schwerpunkt liegt auf der internationalen Vermittlung von pensionierten Experten und dafür ist Bettina Hartmann zuständig. Frau Hartmann, Götz Krüger würde gerne auch mal als Senior-Experte ins Ausland gehen. Könnte er dort ebenfalls Auszubildenden helfen?
Das hängt ganz von der Anfrage ab, die uns im jeweils konkreten Fall erreicht. Prinzipiell ja. Die Entsendungen ins Ausland haben ganz unterschiedliche Hintergründe und vielfältige Aufgaben stehen da im Vordergrund. Ganz häufig ist es die Unterstützung junger Unternehmer, die ihre Marktposition verbessern wollen, die ihre Abläufe überprüfen wollen, die schauen wollen, ob sie ihre Idee richtig umgesetzt haben und die Produktion optimal läuft oder verbessert werden kann. Und da sind Senior-Experten sehr hilfreich.
Welche Berufsgruppen sind denn im Ausland besonders gefragt unter den Senior-Experten?
Es geht von der Aalfischerei bis hin zur Zementfabrik. Es ist eigentlich alles dabei. Aber sehr stark ist das Interesse in der Berufsbildung. Und damit sind wir bei den jungen Leuten, die von den Experteneinsätzen profitieren können. Wenn eine Berufsbildungseinrichtung einen Senior-Experten einlädt, um die Ausbildung halt zu verbessern, dann geht es primär um das Training der Lehrer und Dozenten. Aber das hat ja den Zweck, dass diese das neu erworbene Wissen dann weitergeben an die jungen Leute, die sich in der Ausbildung befinden. Und das halte ich persönlich auch für ein sehr, sehr lohnenswertes Feld und ein sehr schönes Ziel, denn die Bildung ist ja letzten Endes der Schlüssel zu Arbeitsplätzen, zu Einkommen und zu einem vernünftigen Leben im eigenen Land.
Aus welchen Ländern kommen denn eigentlich die Anfragen, Senior-Experten dorthin zu schicken?
Die Anfragen kommen eigentlich überall her, außer aus den europäischen Industrieländern und Übersee natürlich, also USA, Japan und so, fallen weg. Aber alles, was wir als klassische Entwicklungs- und Schwellenländer kennen, wir reden über Lateinamerika, Asien, Afrika natürlich und auch über Osteuropa, die sind sehr stark vertreten.
Götz Krüger hat ja die Auszubildenden während ihrer Lehrzeit auch begleitet, das heißt über einen wirklich längeren Zeitraum. Die Senior-Experten, die sie ins Ausland schicken, sind dort maximal ein halbes Jahr. Was können sie in dieser, ich sag mal, relativ kurzen Zeit denn eigentlich ausrichten? Hilft das wirklich?
Ja, das hilft wirklich. Wir erhalten die Anfragen von den Firmen mit der Angabe von einem relativ konkreten Problem. Das kann der Produktionsablauf sein, das kann eine spezielle Frage in der Qualitätssicherung sein. Die Experten bereiten sich innerlich schon mal vor ihrem Einsatz darauf vor und haben eine Vorstellung, was sie in den wenigen Wochen, die sie vor Ort sind, tatsächlich machen wollen. Und dann gehen sie gemeinsam mit dem Auftraggeber den Betrieb durch und suchen die besten Ansatzpunkte, um etwas zu verändern.
Sie gehen auch oder vermitteln auch Senior-Experten an Universitäten. Das haben Sie mir schon erzählt. Was machen die denn eigentlich da in dieser kurzen Zeit?
Unsere Senior-Experten gehen an Universitäten, um die Lehre zu verbessern, um mit den Dozenten dort bestimmte Aspekte der Wissensvermittlung zu erörtern. Dazu kann auch schon mal eine Mustervorlesung gehören, aber im Grunde genommen geht der Senior-Experte nicht hin und hält Vorlesungen, sondern arbeitet mit den Lehrkräften. Es geht dabei entweder um Inhalte der Sprachvermittlung, das ist sehr beliebt, Englischunterricht, Wirtschaftsenglisch, Spezialfachsprache. Sehr groß ist aber auch die Nachfrage nach Managementtechniken und betriebswirtschaftlichen Inhalten, wobei da sicherlich auch wichtig sind, so etwas wie Case Studies, also angewandte Praxisbeispiele, die auf das Land hindeuten.
In Deutschland gibt es ja immer mehr Projekte, in denen Senioren, Studenten und Schüler als Paten und Coaches zur Verfügung stehen. Ist der Rat der Älteren eigentlich auch international zunehmend gefragt?
Die Erfahrung des SES sagt ja. der Rat der Älteren war immer schon im Ausland eigentlich viel mehr gefragt als in Deutschland. Seit über 30 Jahren bekommen wir von unseren Senior-Experten, wenn sie zurückkehren, die Rückkopplung: Ich wurde anerkannt, das weiße Haar, das silberne Haar, das schafft Respekt, man hört mir zu. Ganz anders als in Deutschland, kommt dann immer so als Nachsatz so ein bisschen hinterher. Das ist sicherlich so, die ältere Generation genießt Respekt in unseren Einsatzländern. Aber wir sehen jetzt auch in Deutschland, dass dieses Großeltern-Enkel-Verhältnis, das ja praktisch gegeben ist bei der Ausbildungsbegleitung, sehr gut funktioniert.
Erfolgreich im Beruf mit dem Wissen der Älteren. Bettina Hartmann vom Senior-Experten-Service in Bonn war das. Danke fürs Gespräch. Einen sicheren und gut bezahlten Job, das ist es, was sich die meisten Schulabgänger in Deutschland wünschen. Und weil die Chancen genau darauf mit einem Studium besser sind als mit einer Ausbildung, fehlt vielen Handwerksbetrieben inzwischen der Nachwuchs. Laut der aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD genannt, verdienen Akademiker in Deutschland sogar 74% mehr. International liegt der Lohnvorteil bei 59%. Wer im Handwerk allerdings einen Meister gemacht oder eine Fachhochschule besucht hat, verdient deutlich besser. Doch dieser Karriereweg ist lang. Die Handwerkskammer Köln bietet deshalb eine anstrengende, aber erfolgversprechende Alternative an: das triale Studium Handwerksmanagement.
Wie viele Stunden sie pro Woche für ihr Studium arbeitet, rechnet Andrea Ries ungern nach. In den ersten 2 Jahren hat die junge Frau eine Lehre im Augenoptikerbetrieb ihrer Eltern gemacht und abends und jedes zweite Wochenende noch Online- und Präsenzvorlesungen besucht. Jetzt studiert sie in Vollzeit und das bedeutet, selbst in den Wochen ohne Vorlesungen an der Hochschule muss sie reichlich Stoff büffeln und mehrere Facharbeiten schreiben.
Ich glaube, dass ich mir die Studentenzeit, dass ich mir die etwas leichter vorgestellt habe. Das typische Studentenleben ist es innerhalb des trialen Studiengangs auf keinen Fall. Nein, im Moment ist es schon sehr viel Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Trimester wird. Im Moment ist es viel.
Das triale Studium ist nicht nur im Moment viel Arbeit, sondern 4,5 Jahre lang. Doch es lohnt sich, denn am Ende dieser Zeit sind die Studierenden sowohl Geselle als auch Meister und haben einen Bachelor in Handwerksmanagement in der Tasche. Würden sie all diese Abschlüsse hintereinander machen, bräuchten sie 7 bis 8 Jahre dafür. Eine zu lange Zeit, fand die Kölner Handwerkskammer und startete deshalb 2010 das triale Studium Handwerksmanagement. Schließlich braucht Deutschland dringend Fach- und Führungskräfte, insbesondere im Handwerk, betont Bildungsberater Michael Brücken.
Wir haben im Handwerk in Köln knapp 33.000 Mitgliedsbetriebe bei der Kammer organisiert. Und davon ist ein Viertel der Leute, die diese Betriebe heute leiten, älter als 50. Das heißt, ohne dass man da prophetisch veranlagt ist, weiß man, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre sucht ein Viertel aller Handwerksbetriebe Nachfolger.
Im trialen Studium absolvieren rund 20 Studenten pro Jahrgang zunächst eine verkürzte Lehre, meist in klassischen Gewerken als Tischler, Installateur oder Dachdecker. Bildhauer und Bestatter sind auch dabei. Neben der Ausbildung im Betrieb kommt für die Lehrlinge noch reichlich Theorie hinzu. Einmal pro Woche 4 Stunden Vorlesung, nicht an der Uni, sondern online, mit Kopfhörern vor dem Computerbildschirm. Das spart Fahrzeit, denn nicht jeder der Teilnehmer wohnt und arbeitet in Köln. Jedes zweite Wochenende treffen sich die Studenten dann zum Präsenzunterricht im realen Klassenraum in Köln. Nach der Gesellenprüfung folgen Meisterkurse und ein Vollzeitstudium an der privaten Fachhochschule des Mittelstands in Köln mit schriftlicher Abschlussarbeit. Ein geballtes Lernpaket. Den Spaß an der Arbeit hat Metallbauer Tom Pütz aber dadurch nicht verloren.
Extrem schön ist, wenn man am Ende des Tages da ein Konstrukt stehen hat, was man aus Rohteilen zusammengebaut hat. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, mal 12 Stunden zu machen.
Die meisten Teilnehmer des trialen Studiums werden von ihren Eltern unterstützt. 400 Euro kostet die Ausbildung pro Monat. Stipendien sind noch die Ausnahme. Erst im Vollzeitstudium können die Studenten staatliche Förderung durch das sogenannte Meister-BAföG beantragen. Auf die meist elterliche Unterstützung sind die Studenten deshalb trotz Lehrlingsgehalt auch angewiesen. Denn neben den Vorlesungen noch zu jobben, ist beim trialen Studium unmöglich. Doch die Plackerei lohnt sich, meint Tom Pütz. Wie rund ein Drittel der Studenten will er später den elterlichen Betrieb übernehmen.
wenn ich nicht dieses klare Ziel immer vor Augen hätte, dass mein Vater ein gesundes Unternehmen hat, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Biss, das durchzuziehen.
Dreifach gelernt hält besser. Günter Birkenstock hat das triale Studium in Köln vorgestellt. Eine gute Alternative für all jene, die im Handwerk Karriere machen wollen. Zu den Berufen, in denen genau das schwierig ist, zählt in Deutschland der Bäcker. Das Handwerk hat hier zwar eine lange Tradition, fast täglich werden bis zu 400 Brotsorten gebacken, aber die geringe Bezahlung und die Nachtarbeit schrecken viele Bewerber ab. Nicht so den 19-jährigen Malcolm. Er lernt in einem kleinen Familienunternehmen in Bonn und träumt davon, nach Frankreich auszuwandern und dort den Markt mit deutschem Backwerk zu erobern.
Freitagmorgen kurz vor 6. Es ist heiß und laut in der Backstube der Bäckerei Penkert. Malcolm und seine Kollegen sind schon seit über 4 Stunden auf den Beinen.
Also hier an der Maschine mache ich ungefähr um die 3000 Brötchen an einem Abend und insgesamt in der Woche bestimmt um die 13.000 Brötchen.
Malcolm ist jetzt in seinem 2. Lehrjahr. Insgesamt dauert die Ausbildung 3 Jahre. Sein Traumberuf war es nicht, Bäcker zu werden. Eigentlich wäre er gern in die Medienbranche eingestiegen, aber dazu fehlte ihm der nötige Schulabschluss. Auf den Bäckerberuf ist er eher per Zufall gestoßen.
Am Anfang war es wirklich nur, weil ich erstens nicht zu Hause bleiben wollte und nichts tun. Ich wollte auf gar keinen Fall arbeitslos sein, das habe ich dann einfach mal gesucht, was es so gibt. Bäcker waren die meisten Stellen frei. Ich habe es einfach gemacht und dann dachte ich mir, okay, gut. Weil ich habe auch so, koche ich auch gerne, also mit Lebensmitteln arbeite ich gerne. Und das habe ich dann mit der Zeit, das ist mein Ding geworden.
Ohne Leidenschaft könnte er diesen Beruf auch nicht ausüben. Die Arbeitszeiten sind hart und schrecken viele potenzielle Bewerber ab. Die Branche sucht deswegen mühevoll nach Nachwuchs. In den letzten 6 Jahren ist deutschlandweit die Zahl der Bäcker-Azubis von über 36.000 auf knapp 23.000 gesunken. Auch Malcolm hatte anfangs mit der Nachtarbeit zu kämpfen. Mittlerweile hat er den Rhythmus drin, aber er musste trotzdem Opfer bringen.
Ich habe vielleicht noch mit einem Freund was zu tun, weil die sind arbeiten, wenn ich schlafe. Wenn ich von der Arbeit komme, bin ich gerade wach geworden. Und dann haben wir auch keine Lust rauszugehen. Dann will man lieber, sag ich mal, ein entspannendes Bad nehmen oder so.
1 bis 2 Mal die Woche besucht Malcolm die Berufsschule. Dort stehen größtenteils die klassischen Unterrichtsfächer auf dem Programm. Aber bei seinem Matheunterricht geht es beispielsweise um das richtige Verhältnis bei Teigmassen und um Aufteilungsrechnung. Dass er an Schultagen länger schlafen kann, ist für Malcolm kein Vorteil. Er kommt mit seinem Schlafrhythmus durcheinander. Abgesehen davon liegt ihm die praktische Arbeit mehr.
Ich bin, sag ich mal, ein Macher. Also ich bin gerne irgendwas am Tun. Ja, klar, ich bin auch am Lernen, aber ich muss irgendwas in den Händen haben. Ich muss arbeiten. Ich muss irgendwas, was mich weiterbringt. Irgendwas, was, sagen wir mal, jetzt anderen Leuten gut tut, so wie die Brötchen hier.
Als Bäcker wird man nicht reich. Im Vergleich zu Ausbildungsjobs in der Industrie verdient man fast nur die Hälfte. Die meisten, so auch Malcolm, wohnen daher noch bei den Eltern. In größeren Betrieben werden Sonn- und Feiertagszuschläge gezahlt und die Nachtarbeit extra vergütet. In Malcolms Familienbetrieb ist das finanziell nicht zu stemmen. Doch Malcolm hat sich ganz bewusst für die Bäckerei Penkert entschieden. Mit den mittlerweile 4 Filialen versucht sich Bäckermeister Bodo Penkert gegen die harte Konkurrenz durch Billigbäcker und Ketten durchzusetzen. Er setzt auf Qualität und Regionalität. Jeden Tag wird vom Brot übers Brötchen bis hin zu Kuchen und Torten alles frisch gebacken. Aber auch Bodo Penkert beklagt, dass die Fachkräfte und vor allem der Nachwuchs ausbleiben.
Dann kommt meistens im höchsten Falle 1 oder 2, die sich vorstellen und dann haben sie nicht viel zu sortieren. Mit dem Malcolm haben wir jetzt zum Beispiel richtig Glück gehabt. Ich glaube, aus dem kann auch richtig was werden. Wir hatten aber davor auch, gerade in der Konditorei, 2, die waren nach 2 Monaten schon wieder weg. Und also das ist wie eine Wundertüte. Man weiß nicht, was man kriegt und richtig auswählen können sie auch nicht.
Malcolm ist sowohl bei seinem Chef als auch bei seinen Kollegen beliebt. Er ist sehr fleißig und hat sich hohe Ziele gesteckt.
Ich habe vor, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, danach den Meister zu machen, damit ich auch ausbilden kann und dann nach Frankreich auswandern möchte.
Der Herr der Brötchen. Für unsere Reihe über Ausbildungsberufe in Deutschland hat Annabel Steffes den Bäckerlehrling Malcolm vorgestellt. Wenn sich Professor Ulrich Holzbauer mit dem Backen von Brötchen beschäftigt, dann steht sofort eine Frage im Raum. Wie viel Energie und Wasser wird dabei verbraucht? Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich der Wirtschaftsingenieur von der Fachhochschule Aalen nahe Stuttgart nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und dazu gehört natürlich das Energie- und Wassersparen, aber noch vieles andere mehr. Was genau Ulrich Holzbauer dazu zählt, das habe ich Ihnen für unsere Reihe über Professoren, die mit ihren Studierenden im Ausland oder mit dem Ausland arbeiten, gefragt.
Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann starten wir erstmal bei der klassischen Grundlanddefinition, dass zukünftige Generationen ein lebenswertes Leben haben, das heißt ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und da gehört natürlich zentral die Bewahrung der natürlichen Ressourcen dazu, aber genauso die Bewahrung der Kultur und auch die Schaffung eines wirtschaftlichen und sozialen Umfelds, in dem Werte geschaffen werden können.
Was können die Studenten denn heute mit dem Thema Nachhaltigkeit anfangen? Rennen Sie da offene Türen ein, wenn Sie Ihren Studierenden mit Umweltmanagement, mit sozialem Unternehmertum, Integration und globaler Gerechtigkeit kommen, um so ein paar Beispiele zu nennen?
Nun, es ist auch bei den Studierenden eine sehr breite Spanne. Es gibt Leute, die für das Thema brennen und bei denen man wirklich offene Türen einrennt. Und es gibt natürlich auch Studierende, die sagen, ich möchte wirklich schnell fertig werden, ich möchte wirklich schnell Geld verdienen. Und das Thema interessiert mich wirklich nur am Rande.
Mit Ihren Forschungen und Projekten zur Nachhaltigkeit sind Sie ja auch international viel unterwegs, zum Beispiel an einer Hochschule in Südafrika. Warum ausgerechnet dort?
Nun, der Kontakt mit Südafrika hat sich vor 15 Jahren ergeben, weil die auf uns zugekommen sind mit Schulungen. Und für mich ist Südafrika einfach ein faszinierendes Land, weil es zum einen als Schwellenland noch unsere Unterstützung braucht, zum anderen aber für Afrika selber ein Leuchtturm ist. Das heißt, Südafrika ist, wenn man jetzt das südliche Afrika anschaut, also alles, was südlich der Sahara ist, eins der Vorbilder dafür, wie wirtschaftliche Entwicklung funktionieren kann. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass man dieses Land auch in dieser Entwicklung unterstützt.
Was hat sich denn an der Uni konkret geändert, seit Sie dort lehren? Wie wird dort jetzt Nachhaltigkeit umgesetzt? Können Sie uns da einfach mal ein paar Beispiele nennen?
Wir haben vor 4 Jahren ein Projekt gestartet, das heißt Sustainability at CUT, also Nachhaltigkeit an der Central University of Technology. Und dort wollen wir das Thema Nachhaltigkeit in die Lehre reinbringen, in die Forschung, in der Transfer, aber auch im täglichen Betrieb. Das heißt, es geht um den täglichen Betrieb, um Energieeinsparung auf dem Campus, um Wassereinsparung, um das Verhalten zu Ressourcen, müllfreier Campus, natürlich auch, was jedem Rektor wichtig ist, ein sauberer Campus. Und genauso geht es aber darum, dann Nachhaltigkeit in alle Curricula reinzubringen, also in die Lehre. Es geht darum, in der Forschung sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und es geht darum auch, dass die Hochschule eine Auswirkung hat auf die Region, auf die Stadt.
Das heißt, Ihnen ist das auch sehr wichtig, dass das praktisch umgesetzt wird, was theoretisch die Studierenden lernen. Wie sieht das denn in Südafrika aus? Sie haben mir erzählt, dass Sie dort auch solche Planspiele mit den Studierenden machen. Was lernen die dabei?
Das Planspiel, das wir jetzt hier für die Studierenden entwickeln, da geht es um sozioökonomische Entwicklung. Wir haben in Südafrika eine hohe Arbeitslosigkeitsquote und eine Möglichkeit, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ist natürlich, Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, wir brauchen junge Unternehmer. Und wir wollen jetzt aus unseren Studierenden an der CUT junge Unternehmer machen, die, wenn sie rauskommen, selber ein Geschäft anfangen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch über die Hochschule dann Unternehmer, die jetzt schon am Arbeiten sind und vielleicht diese Kompetenz noch nicht haben, fördern, damit sie als Unternehmer erfolgreich werden.
Was ist denn eigentlich für Sie persönlich die größte Herausforderung beim Thema Nachhaltigkeit? Müssen Sie da so noch viel Überzeugungsarbeit leisten oder finden viele das Thema kompliziert? Was würden Sie sagen, ist für Sie persönlich oft auch eine Herausforderung bei dem Thema?
Zum einen hat Nachhaltigkeit als Begriff keinen großen Charme und zum Zweiten wird es natürlich heute überall benutzt. Und es ist ein Problem, diesen Begriff Nachhaltigkeit wirklich mit Leben zu füllen. Das heißt, wenn man über Nachhaltigkeit redet, dann zu sagen, Leute, was verstehen wir darunter? Wir verstehen nicht nur darunter, dass man jetzt Umweltschutz betreibt, dass man Wasser spart, sondern es geht wirklich darum, die Lebensbasis für zukünftige Generationen zu erhalten.
Das war Ulrich Holzbauer von der Fachhochschule Aalen. Er ist weltweit an Hochschulen unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit. Auch in der nächsten Sendung haben wir hier wieder einen Professor zu Gast mit einem spannenden Projekt im Ausland. Dann ist es die Pflegewissenschaftlerin Christa Bienstein von der Uni Wittenherdecke, die in China hilft, professionelle ambulante Pflegedienste aufzubauen. Die kommende Sendung wird übrigens unsere letzte sein. Die Themen rund um Studium, Ausbildung und Bildung aber gibt's weiterhin auf dw.de/Bildung. Mein Name ist Sabine Damaschke. Danke fürs Zuhören.